Liebe Gemeinde, vor einigen Jahren, da war das üblich, so bei jungen Christen, als wir noch in der Schule waren, dann ins Studium gingen, dass man kleine Aufkleber hatte, die man aufs Auto packte oder auf die Federmappe. Und da konnte man so ein Motto über diesen Aufkleber transportieren und es gab dann manch ganz guten Gesprächsanstoß. Und ich erinnere mich noch gut, einer dieser Aufkleber trug die Aufschrift »Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn«. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Manche Leute haben sich geärgert über dieses Motto, die haben gesagt, wie kann man sich das anmaßen, wer kann schon von sich behaupten, ein ganzer Christ zu sein? Und wie will man über jemand anderen sagen, dass er nur ein halber Christ wäre? Das sei doch sehr, sehr anmaßend. Und doch spricht das Neue Testament exakt von diesem Problem. Nicht, dass wir einander ins Herz gucken könnten, um zu sagen, du bist ein halber und du bist ein ganzer Christ. Aber das Neue Testament spricht darüber, dass sich jemand auf den Weg zum Christwerden begibt, dass jemand sich offensichtlich für einen Christen hält, dass er vielleicht sogar auch von anderen dafür gehalten wird und doch kein richtiger Christ ist, auf halbem Wege stehen bleibt. Das ist nochmal etwas anderes, als wenn jemand heuchelt. Heucheln bedeutet ja, ich spiele bewusst anderen etwas vor, das nicht der Wirklichkeit entspricht. Heucheln, das ist Fremdtäuschung. Das Wort heucheln, das wurde auch zum Beispiel verwendet für Leute im alten Orient, die bestellt wurden als Trauerteam. Wenn es keine Leute gab, die um jemanden trauerten und man wollte, dass da ein bisschen getrauert wurde, am Grab, dann wurde dieses Trauerteam bestellt, die bekamen Geld dafür und dann schluchzten sie ein wenig. Das war Heuchelei. Bewusste Vorspiegelung falscher Tatsachen. Aber ein halber Christ, das ist viel gefährlicher. Das bedeutet nämlich, dass ich nicht bewusst andere täusche, sondern dass ich mich selbst täusche. Das ist das Problem des Scheinglaubens. Nicht Heuchelei, sondern Selbsttäuschung. Und Jesus spricht von diesem Problem des Scheinglaubens, zum Beispiel in der Bergpredigt. Wenn er in Kapitel 7, Vers 22 sagt, es werden viele zu mir kommen an jenem Tage, nämlich am Tage des Gerichts, und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen dies und das getan? Viele Wunder, sagte hier sogar. Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt. Das heißt, ihr habt nie zu mir gehört. Natürlich hat er von ihnen gewusst, aber er hat nicht in einem persönlichen Verhältnis mit ihnen gestanden. Oder denken Sie nochmal an das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, das uns Bruder van de Perk eben vorgelesen hat. Bei dem aber auf felsigen Boden gesät ist, das ist der, der das Wort hört und es gleich mit Freuden aufnimmt, steht da. Und alle jubeln, schnelle Bekehrung, wunderbar. Aber wie geht's weiter? Aber er hat keine Wurzel in sich, sondern er ist wetterwendisch, sagt Jesus, wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung hebt um des Wortes willen und dann fällt er ab. Eine Scheinbekehrung und er ist nicht dran geblieben. Oder denken Sie an das Gleichnis Jesu von den 5 klugen und 5 törichten Jungfrauen, wo die 5 törichten auch dachten, sie wären Christ, bis die Sache aufgeflogen ist. Es gibt so etwas wie Scheinglauben und die Frage, die sich daraus ergibt, lautet, bin ich bekehrt oder bin ich ein Mitläufer? So könnte man diesen Bibeltext heute überschreiben, bekehrt oder Mitläufer? Und das Problem gab es also, wie wir sehen, schon in der ganz frühen Gemeinde. Das Evangelium breitet sich rasant aus in der Apostelgeschichte und es führt doch zu ganz unterschiedlichen Früchten. In den ersten 8 Versen von Kapitel 8, da hatten wir gesehen, da beschreibt Lukas, wie das Evangelium sich ausbreitet. Wie es Grenzen überschreitet, die man vorher für unüberwindbar gehalten hatte. Wie hoffnungslose Fälle Christen werden, echte Christen, die in Jesus ihre Rettung finden. Es erreicht Menschen, bei denen man das niemals vermutet hätte. Sie wissen, es war die Christenverfolgung in Jerusalem, in ihren Anfängen und die nun zerstreut waren, hieß es dann, Vers 4, die zogen umher und predigten das Wort, also das Evangelium von Jesus. Philippus aber kam hinab in die Stadt Samariens und predigte ihn von Christus. Und das Volk, nämlich das Volk der Samaritaner, neigte einmütig sich dem zu, was Philippus sagte, als sie ihm zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Und dann heißt es etwas später in Vers 12, als sie, nämlich die Samaritaner, bei den Predigten des Philippus von dem Reich Gottes und von dem Namen Jesu glaubten. Also, dass Gott der Herr aller Herren ist und dass es darum geht, unter den Schutz seiner Macht zu kommen und dass Jesus der einzige Weg zur Rettung ist, der Name Jesu, seine Person. Als sie das glaubten, da wurden sie Christen und da steht es hier, und sie ließen sich taufen, Männer und Frauen. So war es geschehen. Und zur Erinnerung, die Samaritaner, das waren Leute, die in dem Gebiet Samaria im Norden von Jerusalem lebten. Jeder selbstbewusste Jude wusste, was er von diesen Samaritanern zu halten hatte. Die hatten sich Jahrhunderte vorher vom Volk Israel abgespalten. Die hatten sich vermischt mit heidnischen Völkern, die hatten den Glauben vermischt. Synkretismus gab es dort, Mischglauben. Sie hatten dann sogar gewagt, einen eigenen Tempel irgendwann zu bauen, haben sich ihr Altes Testament so zusammengestoppelt, ihre heiligen Schriften, dass nur noch ein Rest gewissermaßen übrig blieb von dem, was wir als Altes Testament kennen. Und in den Jahrhunderten, bevor Jesus kam, hatte sich dieser Konflikt zwischen Samaritanern und echten Juden immer weiter zugespitzt. Und es war immer mehr eine Feindschaft, eine solide Feindschaft erwachsen dort. Das ist die Situation. Aber Jesus hatte gesagt, die Grenzen gelten nicht für das Evangelium. Er hatte gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein, auch zu Samaria. Das Alte zählt nicht mehr. Und so war es gekommen. Und viele Samaritaner hatten zum lebendigen Glauben gefunden. Was wie eine Niederlage ausgesehen hatte, nämlich die Vertreibung aus Jerusalem, das hatte Jesus in einen großen Sieg verwandelt. Die Erweckung von Samarien. Das war großartig gewesen. Und am Ende des Tages heißt es dann in Vers 8, und es entstand eine große Freude in dieser Stadt. Samaria erlebt also richtig eine Erweckung. Viele kommen zum lebendigen Glauben, wie das hier in Vers 12 auch steht. Aber es ist wie so oft, wo Gott machtvoll und sichtbar handelt und eingreift, da sieht auch der Widersacher sich herausgefordert. Und so geschieht es hier. Die Apostelgeschichte berichtet konkret mit Namensnennung von einem gewissen Simon. Dieser Simon hatte jahrelang einen starken Einfluss dort in Samarien ausgeübt. Er war so eine Art Guru in dieser Region gewesen. Ein Magier, wie es heißt. Einer, der die Leute bezirzt hat mit Zauberei, mit Geistheilung, mit Hellseherei möglicherweise auch. Also mit all den okkulten Praktiken, die das Alte Testament dringend verboten und vor denen es gewarnt hatte, das war Simon. Und er war bekannt als Okkultist und Zauberer. Und nun heißt es hier in Vers 9, es war aber ein Mann mit Namen Simon, der zuvor in der Stadt Zauberei trieb und der das Volk von Samaria in seinen Bann zog, weil er vorgab, er wäre etwas Großes. Und alle hingen ihm an, also weiteste Teile der Bevölkerung. Alle hingen ihm an, klein und groß, und sprachen, dieser ist die Kraft Gottes, die die Große genannt wird. Sie hingen ihm aber an, weil er sie lange Zeit mit seiner Zauberei in seinen Bann gezogen hat. Er hatte sie gebannt. Und viele hingen an ihm voller Bewunderung und wahrscheinlich auch voller Mischung aus Scheu und Faszination. Das war Simon, ein Magier, ein Scharlatan, der übernatürliche Dinge bewirken konnte. Vor solchen Leuten warnt uns die Bibel, weil sie aus einer finsteren Quelle schöpfen. Das sind nicht alles nur Scharlatane, sondern viele stehen wirklich mit dem Satan im Bund. Und Menschen aus allen Altersgruppen, steht hier, hingen ihm an und sagten, dieser ist die Kraft Gottes. Sie hielten ihn für eine göttliche Erscheinung. Viele hielten ihn möglicherweise sogar für einen Messias, für den Retter. Bei den Samaritanern war ja sowieso Heidentum und Judentum ziemlich durcheinander gemischt worden. Also war auch Platz für so einen Magier als Messias, möglicherweise. Warum nicht? Was glauben Leute nicht alles? Aber das alles kann Jesus nicht daran hindern, und das ist das Gute, Menschenherzen zu verändern. Sehen Sie hier, in Samaria kommt es zu einer großen Erweckung. Es kommt zu zahlreichen Bekehrungen. Dass Leute dem Namen Jesu glauben, dass sie umkehren und ihre Schuld bekennen, dass sie in Christus ihr Heil finden. Das passiert dort. Und da passiert dann das Unglaubliche. Sehen Sie hin, die Leute werden sich das voller Staunen in den nächsten Tagen und Wochen immer weiter erzählt haben. Sogar dieser Simon wird gläubig. Das ist unfassbar. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, manchmal bei so Straßenfesten in Hannover, da gibt es so an einer Ecke in der Nähe der Marktkirche und des Historischen Museums da so einen finsteren Wagen mit einer Wahrsagerin drin. Und sie lädt ein und verspricht dann Leuten etwas über ihre Zukunft zu sagen. Ein ganz finsterer Wohnwagen, der da steht. Meine Frau kommt, wenn sie da vorbeikommt, versucht immer die Leute davon abzuhalten, da reinzugehen. Das ist immer eine sehr witzige Situation. Und man stellt sich vor, diese Frau wird gläubig. Und kommt plötzlich jetzt uns zum Gottesdienst. So in etwa muss man sich das vorstellen. So war das da. Und dieser Simon, der lässt auch einiges erkennen. Der lässt sich sogar taufen. Schauen Sie, es steht hier in Vers 13. Als sie aber den Predigten des Philippus von dem Reich Gottes und von dem Namen Jesu glaubten, ließen sich taufen Männer und Frauen. Da wurde auch Simon gläubig und ließ sich taufen und hielt sich zu Philippus. Das heißt, er hat die Gemeinschaft gesucht mit dem Evangelisten. Und dann noch etwas. Und als er die Zeichen und die großen Taten sah, die geschahen, da geriet er außer sich vor Staunen. Das hat ihn natürlich bewegt. Ja, was Simon besonders anspricht, sind diese Zeichen und großen Taten. Die waren ja in dieser Übergangsphase, wo das Evangelium in eine ganz neue Region kam, zu einem ganz neuen Bereich von Menschen jenseits des klassischen Judentums. Da hat Gott das bekräftigt und beglaubigt durch diese übernatürlichen Dinge, die da geschahen. Das war einerseits für den Simon vertraut. Er war ja mit dem Übernatürlichen auf Du. Allerdings war das etwas, was er in dieser Form bisher noch nicht erlebt hatte. Und Lukas erwähnt das zunächst nur in einem Satz. Er wird gleich auf Simon zurückkommen. Die Sache ist noch lange nicht durch mit Simon. Zunächst aber wirft Lukas einen Blick gen Süden. Von Samaria nach Jerusalem, dort sitzen nämlich die Apostel. Und die Apostel, wissen Sie ja, als die Verfolgung ansetzte, haben wir gesehen, haben die Apostel die Stellung in Jerusalem gehalten. Sie sind geblieben. Sie haben die Stellung gehalten. So. Und dann hören sie von der Erweckung in Samarien. Und sie spüren ihre Verantwortung. Und überlegen Sie mal, mit Samaria war Neuland erobert worden. Das Evangelium hatte erstmals die strengen jüdischen Grenzen überschritten. Und ausgerechnet nach Samarien. Ausgerechnet nach Samarien. Und die Apostel entsenden eine kleine Abordnung, um den Brüdern vor Ort zu helfen und um sich selbst einen Überblick über die Situation zu verschaffen. Und dabei treffen sie auf eine Situation, die auch für sie ganz ungewöhnlich ist. Sehen Sie hin in Vers 14. Da steht nämlich, als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte. Also das Entscheidende war auch da das Wort Gottes, nicht die Zeichen und Wunder, sondern das Wort Gottes wurde angenommen. Da sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes, gewissermaßen die apostolische Delegation, und die kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren bisher nur getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Das ist ganz ungewöhnlich. Normalerweise empfängt man ja den Heiligen Geist bei seiner Bekehrung. Das ist die durchgängige Lehre der Bibel. Das fällt zusammen, dass wir zum Glauben kommen, dass wir Vergebung der Sünden empfangen, dass wir den Heiligen Geist empfangen. Das ist gewissermaßen ein Vorgang. Und hier hatten die sich bekehrt, aber sie hatten noch nicht den Heiligen Geist empfangen. Steht hier. Das ist seltsam auf den ersten Blick. Das fällt jedem, der die Bibel kennt, auf. Und wir fragen uns, warum ist das noch nicht geschehen? Bei den Pfingstlern wird das verwendet als Beleg für ihre Zwei-Stufen-Lehre, dass sie sagen, es gibt erst die Bekehrung und dann gibt es irgendwann eine zweite Erfahrung und das ist die Geisttaufe. Und sozusagen ein vollständig reifer Christ ist erst, wenn man diese zweite Erfahrung der Geisttaufe erlebt hat. Und viele lehren dann noch, dass die Begleiterscheinung dieser Geisttaufe das Zungenreden sei. Das ist die klassische Zwei-Stufen-Lehre der Pfingstler, teilweise auch der charismatischen Bewegung. Das lehrt die Bibel aber nicht. Die Bibel lehrt nicht, dass man Christ sein kann ohne den Heiligen Geist. Im Gegenteil, Paulus schreibt in Römer 8, Vers 9, wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Das heißt, Im Umkehrschluss, wer zu Christus gehört, der hat den Heiligen Geist. Es gibt kein Christsein ohne den Heiligen Geist. Das ist die durchgängige Lehre der Bibel. Was ist dann aber hier in Samarien? Das ist eine völlige Ausnahmesituation. Völlig erstaunlich und anders als alles, was wir sonst haben. Und die Frage ist, warum? Was ist hier los? Warum hält Gott den Heiligen Geist zurück, bis die Apostel kommen? Ich denke, der Grund liegt in dem angespannten Verhältnis zwischen Juden und Samaritanern. Denn es hat hier eine Gefahr bestanden in der Situation. Und das müssen wir ganz klar sehen. Nämlich, dass die Judenchristen die Bekehrten aus den Samaritanern als Christen zweiter Klasse anerkennen würden. Nur. Dass sie sagen, gut, ihr seid ja diese etwas fragwürdigen Leute aus Samaria. Kann ja sein, dass ihr euch zu Jesus bekehrt. Aber so richtig vollgültige Christen seid ihr nicht. Also wir sind die Judenchristen mit der klassischen Tradition und ihr seid dann so die samaritanischen Zwischeneingekommenen. Das war die Gefahr, dass von Anfang an die Einheit der Gemeinde Jesu gesplittet worden wäre. Und Gott sorgt nun auf diese Weise dafür, dass er die Apostel von Anfang an einbezieht in die Situation, vor Samaria. Das ist gewissermaßen genial. Da steht das auch in Vers 17, die Apostel, die legen Hand an. Hier steht nämlich Vers 17, da legten sie, die Apostel, die Hände auf, die Samaritaner, und sie empfingen den Heiligen Geist. Und jetzt war alles vollständig beieinander. Der Glaube, die Sündenvergebung, der Heilige Geist. Und Gott hatte die Apostel mit einbezogen. Und jetzt können nämlich Petrus und Johannes, der Zentrale in Jerusalem, berichten. Wir waren dabei. Wir haben selber gewissermaßen noch die letzte Handlung an ihnen vollzogen. Es ist alles in bester Ordnung. Das können die Apostel jetzt berichten an die Zentrale in Jerusalem. Und sie können den Samaritanern bezeugen, ihr gehört vollwertig dazu. Ihr gehört vollwertig hinein in die Gemeinde Jesu. Es gibt kein Zweiklassenrecht der besseren und der schlechteren Christen. Und zugleich wird deutlich, die Samaritaner stehen auch unter der apostolischen Autorität. Die Samaritaner können nicht sagen, wir machen es wie früher, wir haben unsere eigene Ordnung und unsere eigene Leitung, wir haben eben unsere samaritanische Variante des Christentums, wie ihr eure klassisch-jüdische habt. Nein, die Samaritaner waren auch unter die Leitung, unter die Vollmacht der Apostel gestellt auf diese Weise. Also so hatte Gott von Anfang an durch diese besondere Situation dafür gesorgt, dass die Einheit der Gemeinde gewährleistet war. Man könnte auch sagen, ungewöhnliche Umstände erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Genauso war es hier. Das ist nicht ein Beleg für eine Zwei-Stufen-Lehre des Christwerdens, sondern das ist ein einmaliger historischer Sonderfall. Das muss man ganz deutlich sehen. Und Lukas berichtet uns einfach, was passiert ist. Er fordert nicht zur Nachahmung auf. Er fordert uns nicht dazu auf, Leuten, die schon zum Glauben gekommen sind, nochmal die Hände aufzulegen, damit das ein bisschen vollständiger wird. Und damit dann noch irgendeine zweite Erfahrung hinzukommt. Es ist alles von Anfang an da. Heute gibt es keine Apostel mehr, die haben ihre Arbeit damals getan, die haben damals den Grund gelegt. Übrigens ist es auffällig, dass schon Philippus, der doch den Aposteln zugegebenerweise viel näher stand als wir, dass schon Philippus ihren speziellen Dienst nicht übernehmen konnte. Es mussten schon damals die Apostel aus Jerusalem kommen. Es konnte nicht einfach Philippus so ein bisschen Apostel spielen. Und wir können das heute erst recht nicht. Und wer das tut, erweist sich als ein geistlicher Irrlehrer. Nein, es mussten die Apostel selber sein. Und sie haben so die Einheit der Gemeinde gestärkt. Und wir sind keine Samaritaner, sondern wir empfangen, wenn wir gläubig werden, Sündenvergebung, Heiligen Geist und alles in einem Moment. So, und dann lenkt Lukas, und Sie warten sicherlich schon gespannt darauf, unsere Aufmerksamkeit wieder zu Simon zurück, zu dieser schillernden Figur. Eben noch hatte man sich über seine Bekehrung gefreut. Gesagt, ist ja ein Ding. Der Okkultist wird Christ. Und jetzt kommen einem doch leise Zweifel, wenn Sie Vers 18 und dann weiterlesen. Schauen Sie rein. Als aber Simon sah, dass der Geist gegeben wurde, wenn die Apostel die Hände auflegten, bot er ihnen Geld an und sprach, gebt auch mir die Macht, damit jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. Das ist offensichtlich ein ganz großes Missverständnis, was dieser Simon hier hat vom Heiligen Geist. Schauen Sie, man fragt sich natürlich, woran sah er, dass sie den Heiligen Geist empfingen? Das wird hier nicht beschrieben, woran er das sehen konnte. Aber zwei Kapitel später, da haben wir eine ganz ähnliche Situation. Da überschreitet das Evangelium gewissermaßen die nächste Grenze. Die Samaritaner waren ja so eine Zwischengröße zwischen Juden und Heiden. Und dann in Kapitel 10 geht Petrus in das Haus des römischen Hauptmannes Cornelius. Das ist dann ein waschechter Heide. Das ist dann die nächste große Grenze, die das Evangelium überwindet. Und als die da zum Glauben kommen und die gläubigen Juden sehen das mit, dann steht in Apostelgeschichte 10, Vers 46, die gläubigen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde, denn die Juden hörten, dass die Heiden in Zungen redeten und Gott hochpriesen. Also das war wieder so eine Sondersituation, wo Gott den Juden gezeigt hat, seht mal, die Heiden, die gläubig geworden sind, die loben mich in fremden Sprachen, die sie bisher nicht gelernt haben. Man lobt Gott also nicht nur in Hebräisch, sondern auch in den anderen Sprachen aus den Ländern, aus denen diese Juden eben kamen. Das war wieder eine Sondersituation. Und damit hat Gott deutlich gemacht, auch den Juden, seht mal, diese Heiden sind echt bekehrt. Auch den Heiden kommt das Evangelium zu, weil auch sie in ihren Sprachen mich loben. So. Und es ist gut denkbar, dass auch hier in Samarien dieses geschah, dass auch diese frisch Bekehrten, die den Heiligen Geist dann bekamen, durch die Handauflegung der Apostel in dieser speziellen Situation in fremden Sprachen redeten, Gott loben. Und das sah Simon in dieser speziellen Situation. Und es fasziniert ihn. Er ist wirklich beeindruckt. Schon, er war ja schon von Philippus beeindruckt, von dessen Wundern. Aber von den Aposteln ist er noch ganz anders beeindruckt. Das haut ihn um. Und er bittet jetzt darum, Vers 19, gebt auch mir diese Macht. Verstehen Sie, das fasziniert den. Er sieht, die legen die Hände auf und dann passiert was. Und das will er auch. Und er schämt sich nicht, einfach darum zu bitten. Er bietet eine gewisse Summe. Das heißt übrigens bis heute Sidomie. Wenn jemand mit Geld ein geistliches Amt erwerben will, dann nennt man das Sidomie. Das liegt an diesem Simon. Simoni, nicht Sidomie, sondern Simoni. Es kommt von diesem Simon. So. Simon, Simoni. So, und passen Sie auf. Wie geht's jetzt weiter? Petrus sieht das. Und Petrus durchschaut die Situation sofort. Als der da anbietet, ich gebe euch Geld und ihr gebt mir die Macht, den Heiligen Geist werdet verleihen. Was sagt Petrus da? Vers 20. Dass du verdammt werdest mit deinem Geld. Weil du meinst, Gottes Gabe werde durch Geld erlangt. In einer englischen Übersetzung heißt es da wörtlich, to hell with you and your money. Zur Hölle mit dir und deinem Geld. Und das steht da fast wörtlich so im Griechischen. Verdammt seist du, das heißt, to hell with you and your money. So sagt's Petrus. Knallhart. Direkt. Weil er merkt, dass hier was ganz Schlimmes vor seinen Augen sich ereignet. Er entlarvt nämlich in diesem Moment die scheinbare Bekehrung des Simon als Scheinbekehrung. Das ist eigentlich der traurige Punkt in dieser Geschichte. Obwohl Simon sich hatte taufen lassen, obwohl er sich zu Philippus hielt, obwohl er gläubig war, war er nicht wirklich bekehrt. Er war nicht wirklich gläubig. Das kommt in dieser Situation heraus. Aber steht da nicht, er wurde gläubig in Vers 13? Doch, das steht da. Das steht auch im griechischen Text. Aber schauen Sie, das haben wir häufiger im Neuen Testament, dass jemand nur oberflächlich glaubt. Denken Sie an das zweite Ackerfeld. Es wird mit großer Freude aufgenommen. Er wurde gläubig, würde man sagen. Und er erweist sich doch nicht als gläubig. Oder Johannes hat davon auch geschrieben, in jener Situation, als Jesus Johannes 2 im Passafest in Jerusalem war. Was steht da in Johannes 2, Vers 23? Da steht, es glaubten viele an seinen Namen. Da steht das gleiche Wort wie hier. Es glaubten viele an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Und wie geht's weiter? Johannes 2, Vers 24. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle. Und er wusste, was im Menschen war. Jesus durchschaut das. Sie glauben scheinbar. Sie glauben und oberflächlich. Sie wollen die schnellen Ergebnisse haben. Aber Jesus blickt in ihr Herz und sieht, es ist kein echter Glaube, der da ist. Es ist nicht wirklich Vertrauen darauf, dass er der Herr ist, dass er die Schuld vergibt. Glaube ist nicht gleich Glaube. Und liebe Leute, hier bekommt dieser Bericht über Simon seine für uns unheimliche Aktualität. Wir haben das ja immer bei der Apostelgeschichte. Es ist eine spezielle historische Situation, sehr spezifisch, sehr besonders. Und zugleich merken wir, wie immer wieder Dinge dort uns begegnen, die uns unmittelbar angehen, die direkt nach unserem Herzen greifen. Und genau so ist es hier. Genau so ist es hier. So individuell dieser Simon ist, so individuell diese Figur. Wir können an ihm bestimmte Kennzeichen entdecken, die auch heute den Scheinglauben begleiten. Die will ich Ihnen zum Schluss noch zeigen. Woran kann man hier den Scheinglauben bei Simon erkennen? Das ist ganz wichtig für uns. Oder man könnte sagen, der Mitläufer. Was ist sein Problem? Der Mitläufer denkt viel zu harmlos. Das ist das Grundproblem. Er denkt viel zu harmlos. Er nimmt die Bibel letztlich nicht ernst, ohne es zu merken. Und zwar denkt er viel zu harmlos, erstens über sich selbst. Der Mitläufer denkt viel zu harmlos, erstens über sich selbst. Schauen Sie hier in Vers 9. Er gab vor, er wäre selber etwas Großes. Simon, das kann man hier zwischen den Zeilen lesen, glaubte an seine eigenen göttlichen Möglichkeiten, die in ihm schlummerten. Und es wird nirgendwo gesagt, dass er mit seinem alten Leben gebrochen hätte. Es wird nirgendwo gesagt, dass er diesen Glauben an das Göttliche in ihm selbst, dass er das irgendwo als Schuld vor Gott erkannt hätte. Das wird nirgendwo gesagt. Was will dieser Simon? Er will offensichtlich dieses Neue, dieses Übernatürliche, dieses Erstaunliche, was Philippus anbietet, das will er einfach zu seinem alten Leben dazunehmen. Das soll eine Ergänzung sein. Der christliche Glaube als Ergänzung. Ich bin ja eigentlich auch so schon ganz zufrieden, aber durch den christlichen Glauben werde ich noch etwas glücklicher, noch etwas ruhiger innerlich, habe ich noch zusätzlich eine Antwort auf die Sinnfrage. Ich nehme das auch noch gerne mit. Und das ist gewissermaßen die Kirsche auf der Sahne, der christliche Glaube in meinem Leben. Und wer so denkt, der denkt zu harmlos über sich selbst. Der sieht das alles sehr locker, der Simon. Er hat überhaupt kein Problembewusstsein, ja? Man muss das doch nicht alles so verbissen und verkniffen sehen. Und sehen Sie, das ist ein Unterschied zwischen echt bekehrt und Mitläufer. Der Mitläufer denkt zu harmlos über sich selbst. Er glaubte, etwas Großes zu sein. Er ließ sich göttlich verehren. Er hatte keinen Funken von Ahnung darüber, wie es in seinem Herzen aussah. Aber damit nicht genug. Der Mitläufer denkt auch zu harmlos. Zweitens, über Bekehrung. Der Mitläufer denkt auch zu harmlos über Bekehrung. Schauen Sie, der macht hier alles mit in Vers 13. Da steht doch hier, er wurde gläubig, ließ sich taufen, hielt sich zu Philippus. Also er hat vielleicht ein Gebet gesprochen, wie er das bei den anderen gesehen hat. Vielleicht hatten die so ein gewisses Übergabegebet gesprochen und er hat das gehört und gesagt, gut, das kann ich ja auch sprechen, klingt ja ganz gut. Und dann hat er sich zur Taufe gemeldet und die hatten ihn auch da mitgenommen, wo auch immer diese Taufen öffentlich wahrscheinlich stattfanden, hatten ihn getauft, alle hatten ihn umarmt, hatten gesagt, schön Bruder, du gehörst jetzt auch zu uns. Und es waren auf den ersten Blick keine Hindernisse erkennbar. Es ist alles so gelaufen. Er hat alles so mitgemacht. Der Ritus hat funktioniert. Und er dachte offenbar, wenn ich alles mitmache, wenn ich die richtigen Worte sage, wenn ich beim Ritual richtig dabei bin, dann bin ich wohl auch ein Christ. Und ich kann mich auf den Tag berufen, an dem ich das gemacht habe. Ich habe meine Taufurkunde und da steht's drin. Das müsste doch wohl reichen. Und Petrus macht deutlich, das Entscheidende bei der Bekehrung ist nicht ein äußeres Ritual. Und das Entscheidende ist auch nicht, dass man irgendwann mal bei einer Taufe mitmacht. Die Taufe ist nicht unwichtig. Die Taufe bekräftigt symbolisch, was das Wort Gottes sagt. Nämlich, dass wer zu Jesus gehört, dass dem die Sünden abgewaschen werden und dass der aufersteht zu einem neuen Leben. Das bekräftigt das Symbol des Wassers in der Taufe. Ja, aber mitmachen bei der Taufe ist noch keine Bekehrung. Sondern das Entscheidende bei der Bekehrung, und das macht Petrus deutlich, ist was? Das Herz. Sehen Sie, Vers 21, da steht's. So sagt Petrus zu ihm, du hast weder Anteil noch Anrecht an dieser Sache, nämlich an dem Evangelium, an der Vergebung der Sünden. Denn dein Herz ist nicht rechtschaffen vor Gott. Das ist das Problem. Was hilft dir die Taufe, wenn dein Herz nicht rechtschaffen ist vor Gott? Was nützt das äußere Zeichen, wenn die innere Wirklichkeit nicht verändert ist? Und dann geht's in Vers 22 weiter. Tu Buße über diese deine Bosheit und flehe zum Herrn, ob dir das Trachten deines Herzens vergeben werden könnte. Das ist das Problem. Also, und das hat er nicht kapiert. Es ist Buße nötig, sagt Petrus, dass du dich beugst vor Gott, dass du dein altes Leben ohne Jesus als Schuld erkennst, dass du deinen Okkultismus als Aufstand gegen den heiligen Gott zugibst, dass du dich davon löst, dass du das unter die Vergebung bringst, dass du zu Jesus flehst, wie Petrus hier sagt, er möge sich über dich erbarmen. Es muss dein Herz verändert werden. Also das ist der zweite Irrtum des Scheinbekehrten. Er hat ein zu harmloses Verständnis von Bekehrung. Und dann das dritte. Der Mitläufer, der denkt nicht nur zu harmlos über sich selbst und über die Bekehrung, sondern der denkt drittens auch zu harmlos über Gott. Das ist eigentlich das Schlimmste. Hier in Vers 18 am Ende bietet er ihm Geld und sagt, gebt auch mir die Macht, damit jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist, also den Geist Gottes empfinge. Wissen Sie, wie der sich Gott vorstellt? Der stellt sich Gott so vor, als ob Gott eine große übernatürliche Kraftquelle wäre, vielleicht so wie ein heidnischer Götze, mit dem man handeln könne. Ich gebe dir etwas und ich kriege was dafür wieder, diese spezielle religiöse Macht. Und überlegen Sie mal, dieser Irrtum ist ziemlich weit verbreitet. Ja, man glaubt schon, dass Gott eine Person ist, aber eine übernatürliche Person, die man wie eine Kraftquelle anzapfen kann, mit dem man sich irgendwie arrangieren kann. Man kann sich mit Gott arrangieren. Man muss das Richtige tun, das Richtige sagen, die richtigen Verbindungen haben und dann kann es mit Gott klappen. Und dann hilft er einem so durchs Leben und das ist eine Sache auf Gegenseitigkeit. Du meinst, sagt Petrus, Gottes Gabe wird durch Geld erlangt. So denkst du über Gott. Was für eine Beleidigung Gottes. Der Mitläufer denkt zu harmlos über Gott, weil er das Wesen Gottes nicht versteht. Er denkt zu harmlos über Gott, weil ihm nicht klar ist, dass Gott der Heilige ist. Weil ihm nicht klar ist, dass Gott der allmächtige Schöpfer ist. Und wenn Gott uns nicht erhalten würde, könnten wir keinen weiteren Atemzug tun. Und Gott ist heilig und deswegen stehen wir mit unserem Leben vor ihm, mit unserer Schuld und unserer Mittelmäßigkeit und unserer Harmlosigkeit so erbärmlich vor ihm da. Und das begreift der Mitläufer nicht. Der Mitläufer denkt zu harmlos über Gott. Ja, da ist der liebe Gott und es ist ja schön und ich bete ja auch gern und ich gehe ganz gern zur Gemeinde und das baut mich auf und das tut mir gut. Aber wer ist Gott? Simon hat eine völlig harmlose, falsche Vorstellung von Gott. Und daraus folgt dann der vierte Irrtum des Mitläufers wie ein Folgefehler. Das gibt's ja in der Mathematik auch Folgefehler. Also wenn Sie schon die ersten zwei Rechenschritte nicht richtig hinkriegen, dann geht der dritte erst recht in den Abfall. Und so ist das hier auch. Weil er falsch denkt über sich selbst, über die Bekehrung, über Gott, denkt der Mitläufer viertens auch falsch über die Zukunft. Über die Zukunft denkt er falsch. Vers 20 am Anfang, Petrus sagt, dass du verdammt werdest mit deinem Geld. To hell with you and your money. Und Vers 23 sagt er das nochmal, er sagt, du bist voll bitterer Galle. Das heißt, dein Innenleben ist vergiftet. Das meint das eigentlich. Ein Begriff, der auch aus dem Alten Testament kommt. Dein Innenleben ist vergiftet und dieses Gift, was da in deinem Innenleben wuchert, das ist tödlich. Das meint Petrus hier. Und er spitzt das dann nochmal zu und er sagt, du bist verstrickt in Ungerechtigkeit am Ende von Vers 23. Das heißt, du hast dich verstrickt in dein gottloses Leben und es zieht dich immer mehr weg in den Abgrund und du gehst auf Gottes Gericht zu. Die Galle in dir wird immer giftiger und tödlicher und du verstrickst dich in Ungerechtigkeit und stehst hilflos unter dem Gericht Gottes, Simon. Du lebst gefährlich. Du hast keine Chance. So, wie du jetzt lebst. Und schauen Sie, das begreift der Mitläufer nicht. Der Mitläufer, der denkt viel zu harmlos über die Zukunft. Ein klassischer Folgefehler. Er sagt, es wird schon alles gut. Es wird schon alles gut werden. Obwohl er überhaupt keinen Grund hat anzunehmen, dass alles gut werden wird. Und jetzt sieh genau hin. Petrus formuliert das, was er hier sagt, nicht als ein endgültiges Urteil, sondern Petrus will den Simon aufrütteln. Er fordert ihn auf, endlich umzukehren in Vers 22. Er sagt, du hast weder Anteil noch Anrecht hier an dieser Sache, an der Rettung, am Evangelium, denn dein Herz ist nicht rechtschaffen, dann tue Buße. Kehr um. Beuge dich. Knick ein vor Gott. Und dann noch dieser wunderbare Ausdruck, flehe zum Herrn. Das heißt nicht einfach, setz dich mal hin und sprich mal ein Gebet nach. Sondern flehe zum Herrn. Bitte Gott von Herzen. Ob nur unter Tränen oder nicht, aber bitte ihn, wende dich an ihn, sag, Herr, rette mich. Herr, reiß mich da raus aus diesem alten Leben. Flehe zu ihm. Mit deinem ganzen Herzen. Nicht einfach nur mal so ein formalistischer Akt, der eben so dazugehört, weil die anderen das auch machen. Flehe zum Herrn. Und so kann aus dem Scheinglauben auch ein echter Glaube noch werden. Das ist die evangelistische Aufforderung des Petrus in dieser Situation. Und schauen Sie, das ist, passiert doch immer wieder, dass Leute, die im Scheinglauben verstrickt sind, das irgendwann merken und aufwachen und umkehren. Ich will Ihnen nur als Beleg ein ganz bekanntes Beispiel dafür nennen, einen Namen, den viele der älteren Generation noch kennen, ist Werner de Boer. Werner de Boer, das ist der Herausgeber der Wuppertaler Studienbibel im Neuen Testament. Werner de Boer, das wissen die seltensten, war längst schon Pastor und er sagt über sich selbst, dass ihm bis zu seinem 46. Lebensjahr seine Schuld vor Gott nicht wirklich bewusst war. Er war schon Pastor, 46. Lebensjahr. Und dann erzählt er, dann kam die große Krise, als er nämlich 1945 in den Kriegswirren die Gemeinde in Stolp, die er zu versorgen hatte, als er die fluchtartig verließ. Er war abgehauen, er hatte Angst gehabt, kann man menschlich alles verstehen. Aber er sagt, es wurde ihm, er war 46 Jahre alt, kurz danach bewusst, dass er im Grunde genommen seine Gemeinde verraten hatte. Und dadurch hat Gott ihn in die Krise seines Lebens gebracht. Und er schreibt dann wörtlich, ich musste erkennen, wer ich wirklich war. Er hatte also nicht mehr harmlos über sich gedacht. Da war an mir nichts mehr, worauf ich mich vor Gott noch stützen konnte. Jeder Boden unter meinen Füßen war dahin. Jetzt ist er aufgewacht. Jetzt ist die ganze Harmlosigkeit von ihm abgefallen. Und jetzt hat Gott es ihm wirklich wie Schuppen von den Augen fallen lassen. Und er fährt fort, jeder Boden unter meinen Füßen war dahin. Und jetzt erfuhr ich es, dass uns über diesem Abgrund der Verlorenheit nur die Arme des Gekreuzigten halten können, der an unserer Stelle das Gericht erlitt. Über diesem Abgrund der Verlorenheit, als ihm endlich bewusst wird, wie er, der Herr Pfarrer Werner de Boer, vor Gott wirklich dasteht, da begreift er, wer Christus ist. und wie sehr er ihn braucht. Und das wird die Wende. Und von da an reist Werner de Boer dann später als Evangelist auch durch die DDR, gibt diesen großen Kommentar zum Neuen Testament heraus, weil der Herr aus einem Mitläufer einen echt Bekehrten gemacht hat. Das passiert bis heute. Und so wäre es auch bei Simon gekommen, wenn er wirklich umgekehrt wäre. Aber wie reagiert er hier am Schluss? Vers 24, der letzte Vers in unserem Text. Was sagt Simon auf diese Aufforderung des Petrus? Er sagt, bittet ihr den Herrn für mich, dass nichts von dem über mich komme, was ihr gesagt habt. Merken Sie, da ist kein Sündenbekenntnis, da ist keine Hinwendung zu Jesus, sondern es ist die Bitte um Verschonung vor den angedrohten Folgen. Darum bittet er. Und dabei zeigt sich ein letzter verhängnisvoller Irrtum des Mitläufers. Der Mitläufer denkt zu harmlos, fünftens, über Stellvertretung. Der Mitläufer denkt zu harmlos über Stellvertretung. Er sagt zum Petrus, bittet ihr, also ihr Apostel, den Herrn für mich. Und der hält sich vielleicht für besonders klug. Der denkt vielleicht, naja, damit geht er ja wirklich auf Nummer sicher. Denn die Apostel, die sind ja Jesus doch besonders nah offensichtlich, also ist es am besten, sich gleich an sie zu wenden. Ja, das sind die besten Fürsprecher, das sind die besten Stellvertreter. Die können ein gutes Wort für mich einlegen. Bittet ihr den Herrn für mich. Ich erinnere mich noch, als ich eingeführt wurde in meine erste Gemeinde, eine Dorfgemeinde in Borstel in der Nähe von Nienburg. Da war bei dem großen Empfang dann auch der Bürgermeister da und irgendjemand anderes hielt noch eine schwungvolle Begrüßungsrede und sagt, ha, da der Bürgermeister, der ist dafür da, der kümmert sich um unsere Karteikarten in der Verwaltung und Sie sind jetzt da und Sie kümmern sich um unsere Seelen. Ja, und dann hätte man vielleicht noch sagen können, ja, und der Doktor, der ist auch noch da und der kümmert sich um unsere gesundheitlichen Zipperlein. Also gute Stellvertreter für jeden Bereich des Lebens. Das liegt unserem Denken gar nicht so fern und das ist wieder viel zu harmlos gedacht, als ob irgendwelche menschlichen Stellvertreter für uns etwas herausholen könnten vor Gott. Das ist bis heute ein Denkfehler der Mitläufer, dass sie sich auf zu harmlose Stellvertreter verlassen. Manche nehmen ganz berühmte Stellvertreter wie den Papst, der sich ja selbst der Stellvertreter Jesu Christi nennt, oder Maria oder die Heiligen. Das sind so die Stellvertreter, an die manche denken, oder der Pastor. Der Pastor, der kommt ja dann und der betet mit mir und ich empfange das Abendmahl von ihm. Oder manche sagen, ein vollmächtiger Seelsorger. Ich habe mit diesem vollmächtigen Seelsorger gebetet und der hat mir die Hände aufgelegt. Das ist so dieses Stellvertreterdenken. Dann ist ja die Sache bei dem in guten Händen. Aber liebe Leute, der einzige Stellvertreter, der wirklich retten kann, ist der Herr Jesus Christus selbst. Er ist der einzige Stellvertreter. Egal, auf wen Sie sich sonst verlassen, auf eine gemeindliche Institution, auf ein geistliches Vorbild, auf wen auch immer, das ist alles viel, viel zu harmlos gedacht. Wie Simon hier. Der einzige, wirkliche, vollmächtige Stellvertreter ist Jesus selbst. Wir sollen füreinander eintreten. Ja, das ist richtig. Aber wir können einander nicht vertreten. Das ist ein Unterschied. Wir sollen füreinander eintreten im Gebet. Und wir können für Menschen bitten, dass sie zum Glauben an den Herrn kommen und dass sie im Glauben an Jesus gestärkt werden. Aber wir können einander nicht vertreten. Wir können es nicht. Manfred Siebald hat ein wunderbares Lied geschrieben über jemanden, der kurz vor der Bekehrung steht und er fragt, ja, fingst du gern mit ihm an, fehlt ein Schritt oder zwei. Wenn du willst und ich kann, möchte ich helfen dabei, möchte schieben und ziehen und mich um dich bemühen, deine Zweifel, dein Nein wie ein Wind dir zerstreuen. Brauchst du Fährmann und Boot, wollte ich's gern für dich sein. Doch stehst du dann vor Gott, hilft nur er dir allein, nur er. Nur er, nur Jesus Christus, der wahre Stellvertreter, ist in keinem anderen Heil, sagt Petrus, als in dem Namen Jesus. Und das ist die Tragik des Simon, dass er sich offenkundig nicht an den Herrn Jesus selbst gewandt hat. Obwohl Petrus ihm alles gesagt hat, die Apostel und Philippus ihm alles verkündigt hatten. Und darum ist dieser Simon nach allem, was wir wissen, schrecklich gescheitert. Die Bibel sagt uns nichts über seinen weiteren Weg, aber aus den Zeugnissen der frühen Kirchenväter, da können wir schließen, dass dieser Mitläufer Simon zum Mitbegründer einer der schlimmsten Irrlehren in der frühen Kirchengeschichte wurde. Nämlich eine Irrlehre, die dann in etlichen Gemeinden später für Verwirrung sorgte. Möglicherweise wurde Simon ein Wegbereiter des Gnostizismus. Der Kirchenvater Justin, der selbst aus Samaria stammte, also der gewissermaßen ein Ortsgenosse von Simon gewesen wäre, wenn er früher gelebt hätte, Justin, der schreibt dann im 2. Jahrhundert von einem Simon aus Samaria, der Magie betrieb und sich göttlich verehren ließ. und dessen Ruhm bis nach Rom reichte und dem man dort auch ein Standbild erbaute. Das muss nach allen Regeln der historischen Wahrscheinlichkeit dieser Simon gewesen sein. Und Irenäus berichtet, dass Simon göttliche Würde beanspruchte und viele Irrlehren verbreitete. Und in der Tat, vieles, was die Gnosis lehrt, das passt zu dem, was hier über Simon steht. Dieser göttliche Funke im Menschen, diese Suche nach dem Mystischen, nach der Esoterik, um an die höhere Erkenntnis heranzukommen, diese Wegführung vom äußeren Wort der Bibel. Und vieles von dem, was wir in der Gnosis damals hatten, findet sich heute wieder in den Konzepten der Emerging Church. Das ist hochinteressant zu sehen. Aus dem Mitläufer Simon wird schließlich ein Irrlehrer. Für uns ganz persönlich ist der Fall Simon eine ernste Warnung. Für uns ist es ein Anlass zur Selbstprüfung. Bin ich ein Mitläufer? Das gibt es ja bis heute, diese schreckliche Selbsttäuschung, dass jemand sich für bekehrt hält und nicht wirklich bekehrt ist. Und darum ist es für uns eine Hilfe zu sehen, woran es hier bei Simon lag. Hier einige typische Kennzeichen eines solchen Mitläufers zu erkennen. Der Mitläufer denkt zu harmlos, erstens über sich selbst, über seine eigene Sünde, über seine eigene Stellung vor Gott. Der will gewissermaßen den Glauben dazunehmen, aber nicht sein Leben grundsätzlich umkrempeln lassen. Der Mitläufer denkt zu harmlos über Bekehrung, als ob das so das Mitvollziehen eines Rituals wäre und dann kommt noch eine Taufe und dann ist alles gut. Man ist dabei, man macht das alles richtig. Der Mitläufer denkt zu harmlos über Gott, als ob Gott so eine übernatürliche Kraftquelle wäre, mit der man verhandeln kann, mit der man sich arrangieren kann, aber eben nicht der Heilige, Ewige, vor dem wir nur bestehen können, wenn wir Gnade bekommen. Der Mitläufer denkt zu harmlos über die Zukunft. Der macht sich nicht im Entferntesten klar, dass er auf das Gericht Gottes zugeht und dass seine innere Sünde ihn vergiftet. Und der Mitläufer denkt zu harmlos über Stellvertretung. Der meint immer noch, dass der eine oder andere Mensch oder Seelsorger oder Pastor oder was auch immer ihm letztlich helfen könnte und sieht nicht, dass der einzige und völlig ausreichende Stellvertreter der Herr Jesus selbst ist, weil er am Kreuz für unsere Schuld starb. Was können wir tun, um Scheinbekehrungen entgegenzuwirken? Das Beste, was uns hilft, ist das klare Wort der Bibel. Und wenn wir in Gemeinden verhindern wollen, dass es zu Scheinbekehrungen kommt, haben wir nur diese Chance, das Wort Gottes in seiner ganzen Eindeutigkeit und Anstößigkeit zu predigen. Wir können das nicht garantieren, dass es keine Scheinbekehrungen gibt. Aber wir können die Wahrheit Gottes versuchen, so deutlich wie möglich weiterzugeben. Und dann wird es auch echte Bekehrungen geben. Und dann wird immer wieder das Wunder geschehen, dass ein Scheinbekehrter aufwacht und umkehrt. Und das sehen wir dann am nächsten Sonntag, wenn wir den letzten Teil von Apostelgeschichte 8 uns angucken. Da gibt es dann eine echte Bekehrung. Und ich muss Ihnen sagen, mal in Klammern, von außen erschien das bei dem Mann genauso unwahrscheinlich, dass er sich bekehrt, von dem wir nächstes Mal hören werden. Der ist zwar kein Okkultist, aber immerhin ein Finanzminister. Und er bekehrt sich. Sie werden sehen, wie der Finanzminister sich bekehrt, wie er zu einer echten Bekehrung findet. Am kommenden Sonntag. Die Bibel weiß auch, und das will ich auch nochmal sagen, damit das kein Missverständnis gibt. Die Bibel weiß auch von okkult Beladenen, die zum lebendigen Glauben und zu einer echten Bekehrung finden. Da gibt es in der Bibel genügend Beispiele dafür. Der Grund dafür, dass dieser Simon nicht wirklich bekehrt wurde, liegt nicht an seinem Okkultismus. Es gibt genügend Menschen, die tief in den Okkultismus verstrickt waren und die durch die Macht Jesu da völlig herausgeholt worden sind. Das geschieht bis heute. Entscheidend ist nicht, woher wir kommen, sondern entscheidend ist, wohin wir uns wenden, an wen wir uns wenden. Und darum lasst uns darum beten, dass noch viele Menschen auch hier in Hannover zu einer echten Bekehrung finden. Und dass noch mancher Mitläufer aus seinem Schlaf aufschreckt und mit beiden Händen, mit ganzem Herzen nach der einzigen Rettung greift, die wirklich hält. Und das ist der Herr Jesus Christus, der für dich gekommen ist, um dich zu retten, um dich zu rufen. Und der alles getan hat und sein Leben gab für uns Sünder. Amen.